Wir sind heute auf der IAT Sommerakademie in Walsrode, Niedersachsen. Und mein Gesprächspartner ist Dr. Alexander Ley, Arzt für Innere Medizin aus Saarbrücken, Praxis für Integrative Medizin, der dort seit vielen Jahren tätig ist und auch viel Infusionen einsetzt in seiner Praxis. Alexander, warum nutzt du Infusionen? Was ist der Hintergrund?
Ja, hallo Martin. Erstmal vielen Dank für das Gesprächsangebot. Man ist immer froh, wenn man sich unterhalten kann mit Menschen, ne? Mhm. Ja, und vor allem mit netten Menschen. Warum nutze ich Infusionen? Also traditionell sind Infusionen ja ein Mittel, um jetzt unter Umgehung des Verdauungstraktes Stoffe in den Körper reinzubringen. Und das hat natürlich einen Stellenwert in der Notfallmedizin, die jetzt natürlich in der ambulanten Praxis, wenn es keine Notfallpraxis ist, natürlich keine Rolle spielt. Sondern hier geht es darum, entweder kalkuliert Ziele zu erreichen für den Patienten oder unter vorheriger Labordiagnose letzten Endes auch Defizite festzustellen, die man dann auffüllen kann. Natürlich immer mit dem Ziel, einen Benefit für den Patienten und für die Behandlung, fürs Allgemeinbefinden zu erreichen.
Was für Defizite sind das, von denen du da sprichst, oder worin bestehen die?
Genau. Wenn man jetzt von der traditionellen Arbeitsweise im Krankenhaus absieht, wo man natürlich dann bei einer bakteriellen Infektion oder bei speziellen viralen Infektionen in bedrohlichen Organen, bedrohlichen Zuständen natürlich Medikamente verabreichen muss, ist es in der Praxis dann natürlich hauptsächlich das Auffüllen von Mangelzuständen, und die Mangelzustände bewegen sich im Mineralstoffbereich, im Vitaminbereich, Vitaminoidbereich oder auch im Aminosäurenbereich.
Und wie machen sich solche Mangelzustände bei Patienten bemerkbar?
Wenn man von den traditionellen massiven Mangelzuständen, die in den Büchern auch der inneren Medizin beschrieben sind, absieht, denn man findet natürlich heute kaum noch einen Patienten in unserer Gesellschaft, der wirklich Skorbut hat. Also Skorbut ist ja eine Vitamin-C-Mangelerkrankung, die dann letzten Endes zum Kollagenverlust führt, wo dann auch Blutungen der Gefäße auftreten, auch Zahnverlust, sind diese Mangelzustände oftmals maskiert. Das heißt, den Patienten geht's nicht gut, sie sind müde oder sie haben im Rahmen einer medikamentösen Behandlung, die stellenweise auch zum Verlust von bestimmten Stoffen führt, einfach Defizite. Und hier geht's immer um, wir haben früher mal gesagt, ruborisierende Maßnahmen. Also das heißt, den Patienten wieder die Röte ins Gesicht zu treiben, das passiert natürlich nicht. Es sei denn, man lässt Magnesium zu schnell laufen, dann wird's einem auch rot im Gesicht. Also das ist ein kleiner Fachjargonwitz. Mhm. Es geht einfach darum, den Allgemeinzustand des Patienten zu bessern und ihn einfach in eine reagiblere Situation zu bringen.
Mhm. Mhm. Aber warum sollte man Infusionen geben, Alexander, wenn man doch auch Kapseln, Vitaminkapseln und ähnliche Dinge schlucken kann? Also warum sind dann Infusionen ein gutes Instrument, um Defizite aufzufüllen?
Die klassische Idee der Infusion in der klassischen Schulmedizin ist natürlich die, dass bei lebensbedrohlichen Zuständen natürlich schnelle Hilfe geben muss, um eben ein Medikament sofort systemisch im System zu verabreichen. Und man verlässt sich auch hier nicht auf die Tätigkeit des Magen-Darm-Systems. Und wenn man das jetzt natürlich überträgt auf die Anwendungen, über die wir uns jetzt hier unterhalten, gilt im Prinzip das Gleiche. Denn wenn wir bestimmte Stoffe über die Vene geben, dann ist eine Infusion unter Umständen entspricht dem, was die Patienten in normaler Kapseldosierung fast über 3 Monate einnehmen müssen, weil natürlich die sogenannte Bioverfügbarkeit der Stoffe sofort im Körper da ist. Mhm. Ja? Man muss dazu wissen, dass wenn ich was esse oder wenn ich ein Medikament nehme, dann werden diese Medikamente auch in der Leber über den sogenannten First-Pass-Effekt einfach zu 70-80% erstmal entgiftet. Und das, was dann noch weg sind, die restlichen 20%. Und das ist zum Beispiel ganz extrem bei Vitamin B12 zum Beispiel. Ne? Ja, also da weiß man, dass man also oral Monate braucht, um den gleichen Spiegel zu erreichen, den man mit 6 banalen Spritzen erreichen kann oder Infusionen. Mhm. Es geht aber darüber hinaus, wenn wir über Vitamin C sprechen zum Beispiel, es ist oral, also mit der Kapseleinnahme überhaupt nicht möglich, ja, eine therapeutische Konzentration von Vitamin C zu erreichen. Und das ist einfach nicht möglich, selbst wenn man wirklich jede Minute eine Kapsel einnehmen würde. Ne, ja. Und deswegen haben wir hier auch ganz andere Effekte. Und als letztes ist zu sagen hier sicherlich, es ist immer sinnvoll für eine bestimmte Substanz und auch um deren Wirkung zu beobachten und dass der Patient es auch schneller merkt, diese Infusion zu verabreichen im Sinne einer Anschubinfusion. Ne? Das macht man dann auf jeden Fall so. Das hat sich so eingebürgert. 4 bis 6 Infusionen ist also so der Mini-Standard. Ne? So eine Infusion ist manchmal kaum zu merken, die zweite vielleicht. Ja? 4 bis 6, 10 Infusionen und dann weiß man schon letzten Endes, das reicht erstens, um aufzufüllen erstmal, natürlich unter Anleitung dann der Ernährung oder von Nahrungsergänzungsmitteln oder eben dieser Stoffe, die eben defizitär gemessen wurden. Und dann ist man auf jeden Fall auch in einem gut praktikablen Bereich. Der Patient soll ja auch nicht 3-4 Monate auf eine Wirkung warten.
Nun liest man ja allenthalben und hört es auch von einigen Fachgesellschaften, dass ein sich normal ernährender Mitteleuropäer oder Mitteleuropäerin alles aus der Nahrung ziehen kann, was an Vitaminen benötigt wird und Mineralstoffen. Wie kann es dann trotzdem zu einem solchen Mangel kommen? Was ist die Ursache dafür?
Das, was du ansprichst, ist tatsächlich gängige Glaubensmeinung. Ich spreche diesbezüglich wirklich von Glaubensmeinungen. Das kommt dann von Menschen oder Ärzten, Kollegen, wie auch immer, von Leuten, die es eben nicht messen. Ja, wir haben hier, wenn wir gerade beim Beispiel Vitamin C bleiben, wir haben im Monat 2 bis 3 Patienten, die wir durchmessen, die einen relevanten Vitamin C-Mangel haben.
Trotz normaler Ernährung.
Trotz normaler Ernährung. Wobei man hier aber auch noch sagen muss, ja, es ist ja immer relativ. Also wir leben ja in unserem eigenen Biotop. Das heißt, entweder wir haben einen absoluten Mangel, weil die Zufuhr einfach schlecht ist, die Ernährung schlecht ist, warum auch immer. Oder wir haben Prozesse im Körper, die letzten Endes das Antioxidans, ja, in seiner Schutzfunktion Vitamin C mehr verbraucht. Das muss man bedenken. Also ist es tatsächlich wirklich die Fehlernährung, ja, oder ist es ein Zustand, der es verbraucht, oder ist es die Kombination aus beidem?
Guten Abend. Was für Zustände sind das denn, die das Vitamin C verbrauchen? Also wie muss man sich das vorstellen? Worum handelt es sich da?
Also, das sind meistens entzündliche Vorgänge. Ne? Ja, das sind meistens entzündliche Vorgänge, die das Vitamin C verbrauchen, weil das Vitamin C das Hauptantioxidans in der Wasserphase des Körpers ist. Und zum Beispiel der Kollege Vitamin E das Hauptantioxidans in der Fettphase des Körpers ist. Jetzt muss man noch wissen, dass zum Beispiel C auch notwendig ist, um das bereits vorhandene Vitamin E auch wieder scharf zu schalten. Das heißt, diese Vitamine machen sich gegenseitig nochmal, die recyceln sich gegenseitig und machen sich wieder arbeitsfähig gegeneinander. Das heißt, selbst wenn ein Antioxidans ausfällt, sind immer noch eine weitere Reihe von anderen scheinbar in der normalen Messgrenze vorhandenen Antioxidans sind auch in ihrer Wirksamkeit reduziert. Oder eben leider nicht reduziert, weil das machen die Antioxidantien. Sie reduzieren nochmal einen Stoff, der dann wieder antioxidativ wirken kann, quasi das innerliche Rosten, in Anführungsstriche, zu verhindern. Weil das vielleicht ein bisschen abstrakt ist für den geneigten Hörer, ja, wenn man sich Fischölkapseln anguckt, ja, dann ist da immer ein bisschen Vitamin E zugesetzt. Warum? Weil Vitamin E, ne, Fischöl ist eine bestimmte Fettsubstanz, mehrfach ungesättigte Fettsäuren, sehr gesund. Und das Vitamin E verhindert die Oxidation. Deswegen bleiben sie länger frisch. Ja, und wenn man sich das so quasi im Haushalt klar machen möchte, dann holen wir uns einfach eine Butter, die einfach ranzig wird. Also wer will sich ranzige Butter aufs Brot schmieren? Wäre der Butter Vitamin E zugemischt zum Beispiel, dann würde sie länger nicht verranzen. Also sie würde länger frisch bleiben.
Und gilt das Gleiche für unsere Körperzellen oder Körperfette, dass diese Stoffe verhindern, dass unsere Körperfette ranzig werden?
Das zu 100% ist der gleiche Zustand hier genau nicht annehmbar, sondern auch bewiesen. Ja, denn wir bestehen eben aus organischen Molekülen, Molekülverbindungen. Und nicht nur das, also es ist nicht nur so, dass die Moleküle verranzen, in Anführungsstrichen, und dann auch natürlich mehr altern, sondern was wir jetzt noch nicht erwähnt haben, ist natürlich, dass auch gewisse Enzymsysteme dann auch nicht richtig funktionieren können. Enzyme sind quasi Verbindungen im Körper, die wie Arbeiter in einem Eisenwerk, in einem Betrieb gewisse Arbeiten einfach verrichten. Wenn hier defizitäre Zustände sind, dann herrscht hier im Prinzip ein akuter Mangel an Arbeitsmotivation. Vielleicht könnte man das so ausdrücken.
Verstehe. Und sind es diese Enzyme, die aus Proteinen und Aminosäuren, bedeutet Membranregeneration durch Lecithin und ja, auch durch die Infusion von ja, Lecithin? Was genau verbirgt sich dahinter?
Ja, das lässt sich, also da muss ich ein bisschen was erklären, weil es ist kaum vorstellbar, aber tatsächlich bestehen unsere Zellmembranen ja aus, also größtenteils aus Fetten. Ja? Mhm. Und Fett ist nicht gleich Fett, sondern bei Fett gibt es große Unterschiede. Und ein Hauptbestandteil eben der Zellmembran ist, also sind die sogenannten Phosphoglyceride. Da ist nicht nur das Phosphatidylcholin, da gibt es noch das Inositol und andere, ja, aber zum größten Teil ist es eben Phosphatidylcholin, wie gesagt, Trivialname Lecithin. Und das ist also eine Substanz, die unsere Membranen wieder neu macht, also quasi Mauerschäden an unserer Mauer, ja, oder im Putz wieder in der Lage ist zu kletten, ja, so dass die Mauer wieder schick aussieht und natürlich auch wieder gut funktioniert.
Das hört sich schon mal gut an. Das wäre ja praktisch eine Verjüngung der Zellmembran, könnte man das so sagen?
Es ist zum Zeitpunkt der Anwendung definitiv ein angestoßener Reparaturprozess und damit natürlich auch eine Verjüngung der Zellmembran, mhm, die natürlich bei bestimmten Ernährungen, auch selbst wenn Phosphatidylcholin enthalten ist, auch gar nicht in dieser zeitlichen Einheit erfolgen kann. Mhm. Wenn man das jetzt zum Beispiel, und das ist auch der Sinn einer Infusionstherapie, wenn man das jetzt zum Beispiel in einer 10er-Serie, das ist also das, was wir jetzt praktizieren, wir geben also in relativ kurzen Abständen dann 10-mal eine adäquate Dosis an Phosphatidylcholin, dann erleben die Patienten oftmals einen Effekte, ne? Ja. Und ich weiß nicht, ob ich es vorher schon gesagt habe, aber je älter der Patient und je defizitärer ist, umso mehr profitiert er zum Beispiel auch davon. Das ist ganz interessant. Es gibt also Patienten, die sich das also mittlerweile in den letzten Jahren immer wieder regelmäßig einfordern, dass sie sagen, hey, ich hätte das ganz gern nochmal, weil ich habe dann also ein paar Monate lang wirklich viel besser geschlafen, ich war kognitiv besser drauf, ja, mhm, ich sah auch besser aus. Ne? Es ist auch, mhm, tatsächlich so, dass auch, mhm, in der, ja, Anti-Aging sagt man ja nicht mehr. Das ist, wie sagt man eigentlich heute, Well-Aging, ja, also erfolgreiches Altern, ne, mhm, sagt man dazu. Mhm. Ja, also das kann man schon 2 bis maximal 3-mal im Jahr anwenden, um auch wirklich hier einen Anti-Aging-Effekt sozusagen auch anzustoßen.
Mhm. Und Anti-Aging bedeutet in dem Zusammenhang, so wie du es geschildert hast, vermutlich auch Prävention von chronischen Krankheiten, oder?
Das bedeutet immer Prävention von chronischen Erkrankungen. Mhm. Vielleicht auch hier nochmal so ein, ja, vielleicht ein bisschen abgelutschtes Trivialbeispiel, aber ich denke, man versteht es auch so ganz gut, ja. Was ist der Grund, warum jemand älter aussieht oder vorgealtert aussieht, wenn er sich häufiger eben der Sonne aussetzt in den Urlauben oder zu Hause oder auch dann einfach raucht wie ein Schlot, ne, ja? Mhm. Also was passiert hier, ja? Also das heißt, wir haben also eine Gewebszerstörung oder eine Giftüberladung, ja, die natürlich auch antioxidative Prozesse einfach einfordert, ne, ja? Ja. Ja, das heißt, idealerweise, es gibt so einen Spruch in der Medizin, ja, also bitte die Noxe, also das auslösende Agens bitte einstellen. Ne? Also natürlich wäre es cleverer, jetzt das Rauchen einzustellen oder sich nicht permanent, ja, 6 Stunden lang in die Mittagssonne zu hängen. Ne? Ja, mhm. also dass ich dann aussehe wie Chingachgook. Ne? Mhm. Ja. Ja, okay. Aber das soll ja jetzt nur ein Beispiel sein. Ne? Ja. Und eben, wenn ich hier also wirklich immer schaue, dass ich bilanziert aufgestellt bin und das in der Kombination mache aus guter Ernährung, ja, mhm, und bilanzierter, defizitorientierter Infusionstherapie, dann ist man da schon mal ganz gut unterwegs. Was mir noch ganz, ganz, ganz wichtig ist, ist die Tatsache, dass das gut funktioniert. Es funktioniert wirklich gut und wird sogar von den Patienten auch nochmal regelmäßig eingefordert. Hm. Aber die Grundlage muss ganz klar sein. Ich bin also natürlich Facharzt für Medizin, aber auch Facharzt für Naturheilkunde, ne, und so weiter. Hm. Aber ja, die Grundlage muss natürlich sein, dass man einfach dem Patienten auch ein Wissen vermittelt, dass er auch einfach wirklich eben möglichst keine Supplemente braucht.
Ja.
Ja. Sondern er soll sich bitte einer ressourcenorientierten, natürlichen Lebensführung unterziehen oder zumindest verstehen. Ne? Ja. Und dieses Verstehen wird nicht also wird nicht gefördert, wird nicht in der Schule unterrichtet, ne? Ja, gesunde Ernährung wird nicht unterrichtet, Umweltbelastung nehmen zu, das sind alles solche Gründe.
Toll. Diese Zusammenfassung und dieser Appell ist ein wunderbarer Schlusspunkt unseres Gesprächs. Ich könnte mich mit dir noch stundenlang unterhalten und es ist super interessant, von deinen Praxiskonzepten und deinen Erfahrungen zu hören. Wunderbar, ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch und freue mich darauf, dich bald wieder zu treffen.
Ja, danke für die Einladung und wir können es gern wiederholen.
Gell? Ja. Sehr gerne.
Tschüss, Martin.
Tschüss. Ciao.